Hi und hallo zu Track 17, der Musikpodcast, Folge 73 mit Melanie Löper.
Und Christopher Hunold.
Frohes neues Jahr, darf man das noch sagen? Weiß ich nicht. Wir haben jetzt Anfang April die erste Folge Track 17 2026, deswegen haben wir uns gedacht oder uns gefragt, was war denn los im ersten Quartal 2026? Was sind denn die besten Platten des bisherigen Jahres? Und da ja doch ein bisschen was zusammengekommen ist, machen wir das ein bisschen anders als sonst, anstatt dass wir 5 Platten ausführlicher vorstellen und dann 12 kompakter noch für die Playlist in Kurzform, mischen wir das Ganze so ein bisschen und besprechen ein paar Genres, bei uns ja immer ganz, ganz groß in Anführungszeichen gesetzt, das Ganze so, wie wir das bei unseren Jahresendfolgen machen und schauen einfach mal so, was so dabei rumgekommen ist, bevor wir dann nächsten Monat ganz normal weiter starten. Hi Melanie.
Hallo, na.
Was hast du denn zuletzt gehört? Fangen wir doch damit mal an. Das muss ich jetzt das erste Mal in diesem Jahr fragen.
Ja, ich habe zuletzt jetzt gar nicht unbedingt so ein konkretes Album gehört, was ich jetzt hier in den Raum werfen könnte. Aber was ich viel gehört habe, so die letzten Wochen eigentlich, ist Bad Bunny. Weil ich bin ja. Ich bin ein Super Bowl-Opfer aus Versehen geworden, weil ich diese Halbzeitshow wirklich beeindruckend fand. Und
hab ich auch gesehen.
Der ist mir jetzt irgendwie immer mal wieder so über den Weg gelaufen, hat sich bei mir auch im Instagram-Algorithmus festgesetzt. Und dementsprechend, obwohl ich eigentlich über meine Reggaeton-Phase schon recht lange hinaus bin, habe ich den dann doch viel gehört und das hat mir auch echt gut gefallen.
Ja, ich habe jetzt können wir gleich nochmal so minimal als Thema aufgreifen. Ich habe zuletzt gehört und ich muss sagen, ich bin ja immer ein bisschen anti, wenn das eine Meldung wert ist, dass Musik jetzt auch auf Streaming verfügbar ist, weil Musik ist ja sowieso verfügbar und auch vor Streaming konnte man sie ja hören. Trotzdem habe ich das letztens gelesen, dass tatsächlich einer meiner ewigen Lieblingssongs dann jetzt doch im Stream ist und so wurde er zumindest wieder ein bisschen in mein Gedächtnis gespült und zwar ist es Octopus von King Cruel. Und eigentlich ist alles von dem online verfügbar, nur diese Doppel-A-Seite, die Anfang 2013, glaube ich, rausgekommen ist, noch nicht. Und Octopus ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Song. Das ist so ein leicht angesleaster Nebel-Saxophon-Indie-Song mit einem ganz, ganz tollen Beat und sehr viel Nebel auf jeden Fall. Ein bisschen Saxophon und schöne Gitarre und eben diese Stimme, die der Typ einfach mitbringt und mit der er geboren wurde. Ich weiß gar nicht, ob es Aufnahmen von ihm gibt, wie er mit 4 Jahren gesprochen hat oder so. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, er hatte ja mit 16 oder so schon so eine krasse Stimme. Und Octopus ist auf jeden Fall ein richtig toller Song. Deswegen habe ich den vorhin nochmal gehört. Und wir haben natürlich jetzt auch im Vorfeld zu dieser Ausgabe einiges aus 2026 gehört. Was ist denn so dein erster Eindruck von diesem Musikjahr? Wie bist du reingestartet?
Also ich bin eigentlich mit viel Euphorie reingestartet. Ich fand den Januar ziemlich stark. Es ist dann ein bisschen abgeflacht bei mir, wobei wir beide wissen, das liegt dann oft mehr an einem selber, ne, als an der Musik. Also vielleicht guckt man dann irgendwie gerade in die falsche Richtung. Ich sag mal so, ich habe bis jetzt, und wir haben jetzt ja ein Quartal quasi rum, habe ich ein Album, was mich so richtig, richtig, richtig begeistert hat. Und ansonsten ist es viel Gutes, sage ich mal. Also jetzt nicht enttäuschend, aber ich habe so weißt du, so dieses typische 6 von 10, das ist bei mir bis jetzt sehr prominent besetzt. Also von daher, ich bin nicht unzufrieden. Ich freue mich, was da noch so kommt. Wir haben hier auch auf jeden Fall einige Platten, die ich gut finde. Und manchmal mausert sich das ja dann auch über die Wochen dann noch so ein bisschen hoch, ne? Dass man vielleicht beim ersten Eindruck jetzt noch nicht dachte, so wow, aber dann beim 5., 6. irgendwann schon. Also genau, von daher, ich glaube, ein Jahr wie die letzten auch im positiven Sinne. Wie war es bei dir bis jetzt?
Auf jeden Fall auch sehr gut. Bin ganz zufrieden damit, dass ein paar Leute man sagt ja das schwierige zweite Album, aber vielleicht ihr schwieriges drittes Album gut hinbekommen haben oder einfach auch Leute, die seit vielen, vielen Jahren musizieren, es immer noch hinkriegen, zu überraschen oder zu begeistern. Da bin ich immer großer Fan von. Gleichzeitig gepaart mit Leuten, von denen ich vor ein paar Wochen noch nie was gehört habe, die dann jetzt aber plötzlich mit einem Album oder einer EP ums Eck kommen, wo ich wirklich sage, ja, okay, das wird auch in diesem Jahr wieder sehr gut funktionieren mit neuen Releases oder bestimmte Labels, die wirklich nach wenigen Wochen schon gezeigt haben, okay, wir wollen da weitermachen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Allen voran AD93, die jetzt auch heute wieder mehrfach hier zu erwähnen sind, die letztes Jahr ja auch viel dabei waren mit Joan Robertson zum Beispiel. Ja, das fing ziemlich gut an und bin eigentlich echt sehr zufrieden. Und wie das immer so ist, es gibt ja kein schlechtes Musikjahr. Das Ganze wird dann maximal in der Spitze entschieden und selbst das ist ja alles nur Makulatur. Was ich so insgesamt einfach weiterhin merke, ist, dass ich mich immer weiter entferne, trotz aller Liebe für die Musik oder trotz allem Interesse für dem, was so drumherum passiert, aber vom Drumherum. Also ich verabschiede mich immer mehr davon. Ich merke, wenn ich jetzt zum Beispiel, hast du mitgekriegt, dass die Grammys Anfang Februar vergeben wurden?
Ja, also nein, irgendwie schon. Jetzt gerade auch, wenn ich so drüber grüble, das war ja kurz vorm Super Bowl, glaube ich, ne?
Bad Bunny hat auch gewonnen, ja. Bestes
Album.
Genau,
da gibt's ja so dieses Meme, ne, wo er dann so quasi geschockt am Tisch sitzt. Aber das war eigentlich auch das Einzige. Also mehr nicht, nee.
Ja, Grammys ist für mich immer so ein Downer auf eine Art, weil ich mir denke, also jetzt waren ja auch zum Zeitpunkt der Aufnahme sind ja auch die Oscars, glaube ich, erst 2 Wochen her oder irgendwie sowas. Und die irgendwie haben es Filme besser als Musik, was sowas angeht. Also selbst bei den größten Verleihungen und Awards gibt es immer noch Dinge, die etwas kleiner oder zumindest anders anmuten oder die Dinge, die groß sind, können zumindest in dem Bereich irgendwie noch was mitbringen. Und das fehlt mir in der Musik total. Und ich finde, die Grammys sind da so ein, ja, also die führen mir das immer wieder vor Augen, wenn ich überlege, was da nominiert wird und wie klein da dieser Korridor gemacht wird, was Musik angeht und wie das alles so ein sich um sich selbst kreisendes, das Große noch größer machendes Industriegelöt ist und das lässt mich immer weiter davon, ja, also ich distanziere mich gefühlt immer weiter von diesen großen Pop-Themen in Anführungszeichen, wenngleich ich die gar nicht so wirklich uninteressant finde und eine Bad Bunny Super Bowl Show könnte ich mir auch 10-mal am Tag anschauen, so ist ja nicht, aber ich merke, dass mich das alles immer weniger interessiert und auch die Platten, die dann so dabei sind, also ich meine, immerhin für dich hat ja FKA Twigs beste Electronic-Album gewonnen, aber wenn ich dann da mitkriege, dass dann bei dem Electronic Recording, dass da plötzlich ein Tame Impala nicht nur nominiert ist, sondern auch gewinnt, dann finde ich das schon echt frech, wenn ich überlege, also nicht, dass die Dinge, die wir hier besprechen, plötzlich so groß sein müssen, dass sie bei den Grammys auftauchen. Ne? Man soll sich ja, also man reicht sich auch quasi selber ein, glaube ich, ne? Oder die Labels machen das für einen. Aber es ist ja so viel los und so viel möglich und die Bandbreite ist ja so groß, dass das, was da wirklich dann im Fokus steht, ich finde das immer deprimierend. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, es ist halt, ja, ich weiß nicht, ist für mich halt auch einfach nicht relevant, weil ich halt irgendwie das Gefühl habe, dass da nichts passiert, was ich nicht sowieso irgendwie hören würde auf irgendeinem Wege. Also, ne, da begegnet mir nichts, was mir nicht auf einem normalen Radio-Spotify-Weg auch begegnen könnte. Also, es gibt ja auch diese ganz abseitigen Grammy Awards, ne? Also so, keine Ahnung, irgendwie so bester Producer im Animations-Soundtrack-Bereich, so blöd gesagt. Also so ganz komische Dinge, die dann auch gar nicht, glaube ich, so in der Hauptshow per se stattfinden. Aber das meinen wir ja auch jetzt nicht, ne? Und die anderen Sachen, ja, ich sag mal so, Bad Bunny kannte ich vorher auch schon, ne? Also das ist halt dann irgendwie nichts, als dass der dann irgendeine Trophäe in die Höhe streckt. Also freut mich für ihn natürlich, aber das gibt mir jetzt nichts an Input. Aber ja, also ich merke das schon auch, dass ich mich da so ein bisschen entferne. Ich merke das in einem sehr peinlichen Moment zum Beispiel, weil ich bin bekennender Fan von Euro Truck Simulator 2, wo man so in so einem Lastwagen durch Europa fährt. Ne? Und ich mache das dann so, dass ich immer in dem Land, wo ich gerade bin, mache ich dann als Musik die Top 50 täglichen Songs von dem betreffenden Land an. Und das gibt mir echt jetzt inhaltlich gar nichts mehr. Also ich mache das halt wirklich nur für dieses Radio im Auto hören Feeling. Aber die Sachen, die da kommen, das ist, ja, weiß ich nicht, das ist einfach so weit weg irgendwie von mir. Also ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist, ne? Oder so die Jugend von heute, so meine ich das nicht. Aber es ist halt einfach so ganz, 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 ganz woanders als das, was ich gerade suche. Und das war vor, ja, weiß nicht, 10 Jahren. Vielleicht war das noch nicht so. Also da hatte ich schon noch mehr Überlappungen zu den Songs, die dann auch Hits wurden. Ne? Also die dann auch Leute in meinem Umfeld gehört haben, die jetzt nicht irgendwie sich so viel mit Musik beschäftigen. Da gab es dann irgendwie schon noch so Überschneidungen. Also so zum Beispiel Weekend wäre jetzt ein Beispiel, ne? Also wo man dann vielleicht ein bisschen abgesprungen ist, als er dann so richtig groß wurde. Und das wurde dann jetzt auch nicht unbedingt besser über die Jahre. Aber zumindest gab es so eine Überschneidung, dass man irgendwie als Musiknerd die frühen Weekend-Sachen cool fand und die Leute, die Radio hören, aber auch Weekend gut fanden, ne? Und das, ich weiß nicht, das wird irgendwie gefühlt gerade weniger, wobei das ja auch wieder mehr werden kann. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in den 90ern zum Beispiel da auch irgendwie Diskrepanzen gab, wenn dann alle Wenger Boys gehört haben und du wolltest aber FX Twin hören oder so, ne? Also vielleicht ist das einfach so eine Phase, die sich dann auch wieder ein bisschen annähert irgendwann.
Ja, aber je nachdem, wo man dann feiern geht, hört man auch beides hintereinander, ne? Also dann gibt es ja, vielleicht auch den Wenger Twin oder den FX Boys Mashup oder sowas, weiß ich nicht.
Der FX Bass.
Kennst du dieses Mashup-Album von Taylor Swift und FX Twin?
Das kenne ich, ja. Ich finde es aber, also ist es schwierig für mich.
Es ist schwierig für dich. Liegt es eher an Taylor oder eher an FX?
Also ich muss mich jetzt outen, dass ich wirklich Taylor Swift ganz schrecklich finde, aus ganz vielen Gründen. Also ich finde hier Fate of Ophelia, das ist für mich zum Beispiel ein ganz cooler Song, wobei ich den gecovert besser finde. Aber ja, ansonsten finde ich die schwierig. Und ich glaube, da habe ich dann irgendwie schon so eine Ladehemmung, egal ob dann da noch sowas wie FX Twin mit drauf ist.
Ja, es hat halt so einen Novelty-Faktor, ne? Also da, ich fand das auf jeden Fall sehr interessant. Aber ja, es macht ihre Musik besser und seine schlechter.
Genau. Und dann kann man ja gleich eigentlich FX Twin hören, ne?
Das kann man natürlich auch machen, ja. Ich lade jetzt gerade parallel den Euro Truck Simulator 2 runter.
Ja, bitte. Also das kann ich euch absolut empfehlen. Und wenn irgendwer wissen will, welche DLCs sich am meisten lohnen, dann schreibt uns doch gerne.
Ich habe da große Sympathien für. Ich habe vorgestern einen Podcast zu Rollercoaster Tycoon gehört. Also dem allerersten Teil, der 99 oder 2000 rauskam oder so, und habe gerade nicht die Zeit dafür, aber ich habe es mir auf Wiedervorlage gelegt, mir diese Classic-Version, wo die ersten beiden Spiele, glaube ich, drauf sind, zu kaufen, sowohl fürs Handy als auch für die PS5, weil ich glaube, ich weiß, dass ich da sehr drin versinken werde, weil irgendwie habe ich wieder richtig Lust auf so eine Art von Spiel bekommen.
Ja, kann ich verstehen. Ich habe das immer gespielt, als ich krank war. Ich glaube Rollercoaster Tycoon 3 allerdings. Das ist auch ein strenges Spiel. Die sind ja immer unzufrieden mit dir. Die sind ja unzufrieden, wenn es zu langsam ist und wenn es zu schnell ist und wenn die Schlange zu lang ist. Also es ist echt ein stressiges Spiel eigentlich.
Ja, da reden wir dann in unserem großen Feature zu Musik von Rollercoaster Tycoon 1, 2 und 3. Aber bis dahin bleiben wir doch einfach mal beim Musikjahr 2026. Und in unserem großen, tollen Dokument, in dem wir immer eintragen, worüber wir sprechen, habe ich das Ganze, glaube ich, genannt, alles Elektronische. Also diesmal machen wir jetzt nicht diese noch größeren Einteilungen, sondern gucken einfach mal, was ist denn bislang 2026 in dem großen Überbau passiert, der hier, glaube ich, im Podcast so am meisten besprochen wird. Und vielleicht kann man das ja trotzdem so ein bisschen aufteilen, wenn man jetzt in so eine Bass, Post-Bass oder alles, was früher mal mit ganz vielen Anführungszeichen Dubstep heißen könnte, gehen, oder Leute, die daraus gewachsen sind. Und wenn man über ein Musikjahr spricht, in dem es Leute gibt, die schon seit über 20 Jahren Musik machen und trotzdem immer noch mit Platten ums Eck kommen, die auf eine Art überraschen, die überzeugen, die aber auch wieder beweisen, dass sie immer noch Ideen haben und ich mich frage, wo sie die her haben, dann ist halt Sam Shackleton für mich einer, der da ganz weit vorne ist. Shackleton hat auf 8093 Euphoria Bound veröffentlicht im Januar schon, und das ist wirklich ein sehr früher Contender für einen Top-10-Platz. Ich erinnere mich noch sehr gut an das Jahr 2009, als seine 3 EPs rauskamen. Wirklich ein absolutes Monsterbrett. Und seitdem hat er sich ja auch so ein bisschen in andere Richtungen entwickelt, in den letzten Jahren auch viel mit anderen Leuten zusammengearbeitet und immer mehr verfrickelte, so mutierte, psychedelische Bassmusik gemacht, die auch manchmal sowas Schamanenhaftes, Kultisches hatte. Und das hat er zwar alles nicht verloren, aber auf seinem neuen Album, jetzt wo er mal wieder auch ein bisschen solo unterwegs ist, bringt er alles ein bisschen mehr auf den Punkt. Die Tracks sind ein bisschen kürzer. Kürzer heißt dann vielleicht auch mal 6 Minuten anstatt 16. Trotzdem ist das irgendwie wild und aber auch tanzbarer als vieles, was er so zuletzt gewagt hat. Und ich finde das einfach so toll, wie er hier mit Bass arbeitet und den so verknotet, um damit dann so ja Grooves um Hirn und Hüften zu binden, sage ich mal, dass irgendwie beides funktioniert. Und das ist irgendwie so überraschend forsch, aber ja, so ein bisschen düster, tanzbar und einfach sehr, sehr gut für die besten Kopfhörer geeignet, die man so zu Hause hat. Kannst du da was mit anfangen? Hast du da auch reingehört?
Ja, mir hat das extrem gefallen. Also bei mir ist das auch echt weit oben, weil es auch irgendwie so genau das ist, was mich momentan interessiert. Also das war jetzt auch ein bisschen Zufall. Ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen machst. Ich gehe oft in so ein Jahr rein und nehme mir so ein, zwei Genres vor, die ich gerne so ein bisschen erkunden möchte. Warum auch immer. Also bei mir ist das zum Beispiel jetzt Anfang dieses Jahres, war das so ein bisschen Jungle, weil mir das einfach letztes Jahr viel Spaß gemacht hat und ich da ein bisschen mehr so in die Klassiker reinhören wollte. Aber ich habe auch mir so ein bisschen vorgenommen gehabt, mehr so in diese Tribal-Richtung zu hören, also so Tribal-Ambient vor allem. Und da kam das Album natürlich wie gerufen und hat dementsprechend mir auch extrem gut gefallen. Wobei ich sagen muss, dass ich den Titel zur Musik fast so ein bisschen konterkariert finde. Also weil ich finde, für mich klingt das wirklich vor allen Dingen düster und so ein bisschen so irgendwo so sehr abseitig, also so sehr für sich irgendwie, sehr atmosphärisch und jetzt nicht so so Euphorie im Sinne von so, naja, so überraschender Eruption, sage ich mal. Aber vielleicht, ja, vielleicht ist es auch einfach eine andere Definition. Auf jeden Fall finde ich es unglaublich dicht. Das mag ich immer sehr gerne, wenn es wirklich so ganz wenig Lücken irgendwie lässt. Also es ist so unglaublich so packend auf eine Art, ne? Es zieht einen so sehr mit rein und ja, hat mir wirklich gut gefallen. Also wir hatten ja auch vor 2 Jahren das Holy Tongue Album mal mit dabei. Das hat mir auch gefallen, aber das hier gefällt mir noch mehr. Also ich glaube, ich werde mich da in der Richtung nochmal echt ein bisschen weiter reinhören. Auch die Diskografie von Shackleton nochmal ein bisschen nachvollziehen, weil das ist, glaube ich, so wirklich genau meine Lane momentan.
Also dann wirklich unbedingt 2009 die 3 EPs hören. Warum er das so genannt hat, für mich ist das halt ein Album. Das lag, glaube ich, auch eher so mit dem Augenzwinkern, weil es waren einfach 3 Platten, die er da am Stück veröffentlicht hat. Und das ist, finde ich, so Meisterwerk, wirklich. Also das, seitdem ist er auf der Uhr und der hat auch vorher mit seinen Skull Disco Geschichten so 2007 so seinen Durchbruch gehabt. Aber Moon Over Joseph's Burial heißt das, glaube ich, ist der Track auf den 3 EPs 2009 gewesen. Und das hat mir wirklich die Augen und Ohren geöffnet. Also da habe ich wirklich eine neue Musikwelt so ein bisschen kennengelernt. Also das ist wirklich ein komplett absurdes Stück Musik und das ja, gibt so kein zweites Mal. Und da würde mich mal interessieren, was du davon hältst, auf jeden Fall. Ja,
ja, cool. Werde ich reinhauen.
Ich glaube, du hast ja vorhin so ein bisschen in Richtung Jungle auch gesagt. Dann könnte da ja zum Beispiel die, da bin ich mal gespannt, ob du da den Titel passend findest, die Blumenfantasie von Xylitol
ja,
passen, wenn man so ausspricht. Eigentlich ja auch als DJ Bunnyhausen, glaube ich, bekannt. Was ist denn los mit dem Namen hier wieder? Und das ist für mich so eine sehr melodiöse, so Soft-Jungle, hätte ich es jetzt, habe ich mir aufgeschrieben oder so, Variante. Hat nämlich doch auch einen ziemlichen Pop-Appeal und ich finde, das hat auch was von Musik, die man auch in den Spät-90er so futuristischen Rennspielen im Menü hören könnte, während man da gerade einstellt, mit wie vielen Raketen man in das nächste Rennen starten möchte. Finde ich richtig toll. Also das geht gut in den Frühling rein. Gut, heute hat es noch mal ein bisschen geregnet, aber trotzdem, Blumenfantasie. Ist das ein Name, der für dich passt? Hättest du, wenn du einfach nur diesen Namen Blumenfantasie im Plattenladen gesehen hättest du da reingehört?
Also ich habe erst mal gedacht, als ich das gelesen habe, dass jetzt sowas kommt, so, weißt du, diese deutschen New Wave Synthie-Nerd-Bands, die es so immer mal wieder jetzt in den letzten Jahren gibt, sowas habe ich erwartet, so Yachtpop, ne? Also nein, nicht jetzt, dass ich den Titel jetzt nicht passend finde, aber zumindest hat er nicht das in mir ausgelöst, dass ich darauf vorbereitet wäre, was da kommt, aber es hat mich sehr positiv überrascht. Ich finde vor allen Dingen, dass das schönste Cover bis jetzt ist, was ich dieses Jahr gesehen habe. Mit, ich weiß nicht, sind das Hibiskus ist das, oder? Den ich da sehe.
Das darfst also du mich nicht fragen.
Okay, also Entschuldigung, falls sich irgendwer botanisch auskennt, dann schaut euch doch mal dieses Albumcover an. Ich glaube, es ist ein Hibiskus und ich finde, es ist ein unglaublich ästhetisches Cover. Die Musik ist aber auch wirklich toll. Also ja, so sehr softer Jungle, ne? Also weil Jungle ist ja auch ein bisschen oft so auf die Fresse, so ein bisschen. Und das ist das Album gar nicht. Aber das ist ja auch schön. Muss ja auch nicht immer alles auf die Fresse sein.
Hm. Hast du noch ein bisschen was aus dem Bereich, was für dich so im bisherigen Jahr funktioniert hat?
Ja, also jetzt aus dem Bereich Jungle habe ich tatsächlich zum Beispiel auch schon was dabei, und zwar von Suzuki und Cash Crew, eine Split-EP namens Far Away in the Distance. Die beiden kannte ich vorher noch nicht. Ist aus dem Baltikum, ich muss mal gerade gucken, Suzuki, ich glaube aus Litauen, genau, aus Vilnius. Das ist jetzt im Prinzip so ein bisschen der Gegenentwurf, ne? Das ist wirklich klassischer Jungle. Also schon auch mit so ein bisschen Atmosphäre mit drin, bisschen Drum and Bass, aber ja, die kennen ihre Jungle-Klassiker auf jeden Fall ganz gut, aber das ist ja auch nicht schlimm. Also ich bin ja auch immer irgendwie ein Fan davon, wenn man es gut macht, ne? Man muss ja auch nicht immer das Rad neu erfinden, wenn es Spaß macht, gerade auch bei so funktionaler Musik, ne? Also so elektronische Musik für mich ist auf jeden Fall oft auch einfach funktional, und das muss dann, da muss nicht jede EP dann irgendwie neue Wege beschreiten. Und sonst, also ich hab viel so aus der Richtung, ich sag mal, Dub-Techno, Deep House, so diese Ecke, ne? So ein bisschen so die wobbernden Konsorten. Also Molecular zum Beispiel habe ich mir notiert mit der EP One Dub. Den hatte ich letztes Jahr auch schon mal über Bande dabei. Dann Norbak mit der EP Chuva fand ich klasse. Da hatte ich auch schon mal die letzten EPs so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, es hat es aber nie in den Podcast geschafft. Also zum Beispiel die Sopro-EP vor 2 Jahren, 2024 kam die raus, die fand ich richtig gut. Und jetzt hat er eben Chuva veröffentlicht. Die finde ich sogar noch besser, das dann so Richtung Minimal schon ein bisschen. Und was mir auch echt gut gefallen hat, war Zero Point von Sub-Basics. Die ist bei mir wirklich rauf und runter gelaufen in den letzten Wochen. Die ist so ganz, 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 ja, wabbernd und wobbernd und zieht einen so richtig schön rein in so eine ganz, ganz, ganz tiefe, dunkle Welt, sehr basslastig, sehr minimalistisch. Und das hat für mich gut gepasst. Es war auch ein sehr langer Winter, und da hat das irgendwie, weiß ich nicht, da bin ich immer sehr offen für so tiefe, dröhnende Geschichten, wenn es dunkel ist und schneit und so.
Ja, da fand ich den Track Scala, ist der, glaube ich, der zweite, müsste es auf jeden Fall oder sein. Der hat so was sehr schön Grimmiges, Grollendes und sehr repetitiv auf jeden Fall, was da so passiert. Aber die knüppelt halt nicht so los, sondern hat auf jeden Fall immer genug, woran man sich so festhalten kann. Und das mag ich ganz gerne. Und zur Not kommen dann alle 2 Minuten irgendwie Hi-Hats oder so aus der Ecke, wo du dann nochmal ein bisschen aufgeputscht wirst oder so für die nächsten 2 Minuten oder so. Ich finde das, fand das auch echt ganz gut, ja. Das ist so ein guter Genre-Mix auf jeden Fall gewesen. Mhm. Um dieses ganze Bass-Ding nochmal so ein bisschen abzuschließen, gibt noch so ein paar kleinere Sachen. Ich fand die Green Apple Doppel-A von Roska ganz toll. Das sind einfach so basslastige, so sprunghafte, ja, so Grime Post-Dubstep-Tracks, und das ist sehr, sehr oldschoolig, aber oldschoolig dieses kleine Zeitfenster so nach dem ersten Hype, wo es so ein bisschen techy geworden ist, so ein bisschen trockener Elektro da reinkam, so Richtung 2011, 2012 oder sowas hätte ich so diese Tracks eigentlich vermutet, und es ist irgendwie ganz schön, sowas zu hören. ein paar Jahre vorher würde man verorten normalerweise das Label Tempa. Und Tempa ist wirklich so ein ganz, ganz urklassisches Dubstep-Label aus den frühen und mittleren 2000ern, die aber seitdem unterwegs sind. Und ich glaube, für alle, die sich damals angefangen haben, so ein bisschen für das Genre zu interessieren, beziehungsweise bei mir war es ja dann Ende der Nullerjahre so, da waren dann die Tempa All-Stars. Das waren so Compilations, die waren super wichtig. Und das waren immer dann so Label-Compilations, die dann auch teilweise als Mixe veröffentlicht wurden. Und das gibt's immer noch, wenn auch in leicht abgespeckter Form. Die Tempa All-Stars 9 sind jetzt rausgekommen, nämlich in diesem Jahr. Ein bisschen weniger Tracks vielleicht als früher, 8 an der Zahl. Alles aktuelle Leute, die zeigen, was da eben alles noch so geht. Das ist so sehr crispe, techy Musik auf jeden Fall, die aber nicht zu sehr so auf Nostalgie schielt, sondern eben auch sehr im Hier und Jetzt verhaftet ist. Und irgendwie finde ich das sehr... Jetzt hätte ich fast erfrischend gesagt, ich sage es jetzt trotzdem erfrischend, dass es, dass die noch am Start sind und dass die auch so Musik rausbringen, die so nah am Labelkern ist, aber nicht einfach die Jahre 2006, 2007, 2008 nochmal abspulen. Das finde ich ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn das geht, und Tempa kann das ganz gut. Da gab es auch die Hibiscus-EP von Carré, die ist auch auf der Compilation drauf und die hat sowieso gerade einen Lauf, und was die macht, kann man sich alles anhören. Und wenn wir dann so ein bisschen in Richtung House, warst du ja schon so ein bisschen mit Sub-Basics, dann muss ich sagen, da ist dann noch jemand, der schon seit Ewigkeiten dabei ist, John Beltran, und der hat 1997, war das glaube ich, unter dem Namen Placid Angels ein Album veröffentlicht und diesen Namen dann ewig liegen lassen, und irgendwann ist aber auch der hier im Podcast schon häufiger gedroppte Lone auf ihn aufmerksam geworden und hat gesagt so, also John Beltran wird in der Zeit immer noch Musik gemacht, aber andere Musik unter seinem eigenen Namen dann. Und hat gesagt, so, ey, das war so toll, hast du nicht noch irgendwas für mich oder so unter dem Namen? Und dann hat er 2019 auf einfach mal so auch ein Meisterwerk veröffentlicht und 2 Jahre später noch eins und diesen Namen reaktiviert. Und ich finde das so toll, nach über 20 Jahren Pause. Und das ist jetzt das dritte Album nach dieser ewigen Pause. Canada heißt das. Und wenn man will, dann kann man sagen, dass das manchmal ganz schön in den Kitsch abdriftet. Ich finde aber diese sehr verspielte, sphärische und auch super aktuelle Musik, die dann eben so zwischen IDM, Ambient, Techno, Breakbeats und auch so Post-Rave, also im Sinne von Musik, die man dann nach der Party hört oder sowas, das finde ich, kann der einfach richtig gut, und das macht richtig Spaß. Auch wenn es ein bisschen frech ist, dass er auf einem Track Near Dark von Burial einfach mal komplett sampled und den Beat gemobst hat. Aber insgesamt mag ich diesen zwischen Ambient Trip-Hop und so Spacey Bouncy House rumwackelnden House-Ansatz von ihm eigentlich ganz gerne. Hast du da auch reingehört?
Ich habe da auch reingehört, mir hat das auch gut gefallen. Aber gut, was Kitsch angeht, bin ich ja auch sehr liberal. Also ich bin sehr empfänglich für Kitsch und habe da gar keine Scheuklappen. Von daher war das für mich auch nichts, was mich da irgendwie hat aufhorchen lassen im negativen Sinne. Also ich finde, es ist ein so sphärisches Album irgendwie, ne? Und das ist ja auch das, was irgendwie so in den, ja weiß ich nicht, in den guten elektronischen Releases dann oft sowas ist, was mir gefällt oder was es für mich auch zugänglich macht, wenn das so ein bisschen so eine eigene Welt für sich ist. Und ich finde, dass das auf dem Album wirklich so ein bisschen, ich weiß nicht, das beschäftigt sich so mit sich selber und gar nicht so jetzt, ne, was andere davon halten. Hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und
das hast du schön überhaupt gesagt, ja.
Also überhaupt jetzt eigentlich alle Sachen, die wir besprochen haben, also ich kenne nicht alle Releases, die du mitgebracht hast, ein paar schon, als abgesehen von denen, wo wir vorher auch gesagt haben, dass wir da gegenseitig reinhören wollen. Carré zum Beispiel mit Hibiscus habe ich auch schon gehört gehabt. Ist vielleicht ein bisschen anschließend an dieses Thema Grammys/Mainstream. Für mich wird einfach dieses Elektronische immer relevanter. Also das habe ich jetzt, glaube ich, in jedem Podcast ja gesagt. Jetzt bin ich ja 2 Jahren dabei und ich merke einfach sukzessive, dass das irgendwie für mich eigentlich immer so die interessantere Welt wird, ne? Also Genre kann man ja nicht sagen, weil sich da irgendwie 20.000 Genres drunter verbergen.
Das ist der Track 17 Einfluss.
Ja, ist wirklich so, ne? Also das ist wirklich so, weil wenn wir jetzt zur Gitarre bald kommen, alles, was so mit Gitarren zu tun hat, das war schon gar nicht so einfach für mich, da überhaupt was zusammenzubekommen im Vergleich zum Elektronischen. Das ist mir recht leicht von der Hand gegangen.
Dann kommen wir da auch gleich mal zu. Ich hätte jetzt so einen Überläufer, wenn ich jetzt so Richtung Elektropop gehen würde. Ich weiß gar nicht, wo ich sonst damit hin soll, aber ich wollte sie erwähnen, Juliana Martinez, Kolumbianerin in Berlin, glaube ich, wohnend, arbeitend, die als Servicio al Cliente, was ja auf Deutsch eigentlich nur Kundenservice heißt, jetzt ihre zweite, es klingt aber viel schöner auf Spanisch, die ihre jetzt ihre zweite EP veröffentlicht, Alien Tropical, auch ein schöner Name, oder Alien Tropical. Und das ist wirklich auch so tropisch anmutender, so Keyboard, Drum Machine, Pop, sehr elektronisch aber. Und wenn der Frühling doch nochmal zurückkommt, dann ist das die passende Musik dafür. Aber ja, gehen wir doch mal rüber in die Gitarre. Und ich finde, du hast recht, es gibt, aber das ist, glaube ich, von Haus aus hier in dem Podcast auch so, dass das nicht das, also auch da wäre ja das Wort Genre ein bisschen zu viel, das ist, wo so überbordend viel immer los ist. Aber wenn es dann Highlights gibt, dann gibt es Highlights. Und ich bin ganz froh, dass die Band Deathcrash, die seit 2019 mittlerweile auch schon bei mir eine Rolle spielt, die ja eine ganz, ganz großartige erste EP gemacht haben und jetzt mit Sommersholz ihr drittes Album am Start haben, dass die es geschafft haben, ihren Sound so weiterzuentwickeln, dass ich da auch richtig Lust drauf habe. Denn ich glaube, hätten die mit dieser Musik angefangen, wäre ich kein Fan. Aber ich finde, wenn man die Band kennt und die jetzt ein paar Jahre begleitet hat und jetzt hier gelandet ist, dann ist das irgendwie stimmig in sich. Die hatten auch immer so eine Sonderstellung, wenn man sich jetzt anschaut, was da alles so aus Großbritannien gekommen ist in den letzten Jahren bei dieser neuen Welle der Musik. Also sie haben ja bei so episch ausladenden 15 Minütern angefangen und sind dann in so sanft schleppenden Slowcore eigentlich reingewachsen, so an Emo kratzende Gitarrensongs irgendwie gehabt, also gelbe Schulbusse oder so hat man da auch häufig rausgehört in ihrer Musik und irgendwie alles langsam traurig, instrumental war immer sehr wichtig. Und mittlerweile, es liegt vielleicht auch daran, dass der Sänger und Songwriter auch ein Soloalbum rausgebracht hat, dass er jetzt eher Bock hat oder die Band mehr Bock hat, auch auf Vocals zu gehen und Vocal-Melodien zu gehen. Und das hat sich, wie gesagt, letztes Jahr so ein bisschen angekündigt und es ist eigentlich fast nur konsequent, dass das jetzt auch auf dem dritten Deathcrash-Album so funktioniert. Und ich finde, das ist dann auch mal nicht schlimm, wenn man beim ersten Song plötzlich denkt, so, hey, höre ich gerade The National? Und das könnte ja auch als Beleidigung aufgefasst werden, aber in dem Fall ist es in Ordnung. Nur ist das hier, natürlich trotzdem null Bombastmusik. Das klingt immer noch nach Proberaum 2.0. Als würde man das für das kleinste Publikum der Welt irgendwie einspielen. Alles relativ intim, so in Resignationen badend. Und ich meine, da wird, also wenn man sich da auch mal auf die Texte einschießt, das ist alles sehr existenziell, sehr traurig, sehr tragisch und trotzdem irgendwie einfach wunderschön. Und ich muss sagen, dass mich das komplett begeistert. Mal wieder. Was für eine tolle, großartige Band. Ist das auch was für dich?
Ja, da bin ich jetzt, glaube ich, raus. Aber das ist auch ein bisschen so mein Thema mit Deathcrash. Das ist eine Band, wo ich wirklich, also nicht jede Single, aber doch jede EP und jedes Album kenne. Und das ist genauso diese 6-von-10-Welt bei mir, wo ich immer denke, ich will die irgendwie mögen, aber irgendwie komme ich nicht an diesen Punkt, dass es mich so richtig mitnimmt. Also ich glaube, dass dieses ganze Thema Slowcore ist für mich halt so ein bisschen noch schwierig. Ich höre schon auch, dass es sich irgendwie entwickelt hat. Es gefällt mir auf jeden Fall besser als das Debüt damals. Also da gab es ja auch einen gewissen Hype. Also weiß nicht, vielleicht auch nur in meiner Bubble, aber Return hatte ich irgendwie das Gefühl, es muss ich mögen. Also ne, Debüt meine ich jetzt aufs Album bezogen. Und das hat bei mir irgendwie nie so richtig Klick gemacht. Less hat mir dann vor 3 Jahren besser gefallen. Und jetzt bin ich wieder so ein bisschen, dass ich denke, ja, also es läuft einfach immer sehr an mir vorbei. Ich höre das und danach es bleibt mir nicht so viel hängen. Aber das ist eben auch ein bisschen dann das, was wir ja oft haben, dass ich mir dann, glaube ich, so ein bisschen mehr irgendwie Grip wünsche an der einen oder anderen Stelle. Und den kriege ich bei Slowcore natürlich nicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt nichts, wo ich denke, oh, ein schlechtes Album. Aber ja, das ist halt für mich so ein bisschen, ich könnte jetzt gar nicht so viel dazu sagen, was da irgendwie wann, wo passiert ist in meinem Ohr.
Was ist denn sonst im Bereich Gitarre bei dir so los gewesen, wenn du was gehabt hast?
Ja, nicht viel, aber ein bisschen schon. Also ich habe Anfang des Jahres, da ist ja diese stille Zeit, wo noch nicht so viele Releases da sind, da höre ich dann so alles, was mir vor die Flinte kommt und irgendwie passen könnte, habe ich viel Metal gehört tatsächlich. Das war eigentlich für mich lange kein Thema, abseits von Black Metal. Ist aber auch nicht viel hängen geblieben. Das Einzige, was ich jetzt da aus der Ecke mitnehme, ist nämlich tatsächlich Black Metal, und zwar das Album Zerfall von Elende. Das ist eine österreichische Black Metal Band.
Zerfall ist doch auch so ein schöner Name für ein Album.
Toll, oder? Ja, mega. Also die haben damit auch tatsächlich, finde ich, den besten Albumtitel bis jetzt in ihrer Diskografie, weil die anderen, das ist immer so sehr Black Metal, also Todbringer, Lebensnehmer, das ist dann so ein bisschen, weiß ich nicht, ist das nicht so mein ästhetischer Geschmack. Aber gut, Zerfall ist wirklich schön. Das Albumcover hingegen, also das, ja, ist, weiß ich nicht so schön.
Ich hab's gesehen, ja.
Ja, okay. Ja, aber jedenfalls, also es ist ganz klassischer, atmosphärischer Black Metal. Die führen da auch ihren Sound einfach weiter fort. Und wenn man irgendwie was mit atmosphärischem Black Metal anfangen kann, und damit meine ich jetzt Black Metal, der sich ja sehr so mit einer Natürlichkeit beschäftigt, auch natürlich mit Melancholie, Depressionen, alles, was so ein bisschen, vielleicht mit ein bisschen grauen Blick versehen ist, dann ist man da sicherlich gut aufgehoben. Kam direkt am Jahresanfang raus, am 2. Januar, also das hat dann auch ganz gut da reingepasst. Jetzt Übergang von Black Metal zum nächsten Album ist dann insofern ganz, ganz dankbar, weil die da auch ein paar Versatzstücke drin haben, auch wenn das kein Black Metal ist. Und zwar das Album Not Here, Not Gone von der Band Blackwater Holy Light. Das ist tatsächlich das Album, was bei mir gerade in der Jahresliste stand, jetzt über allem anderen thront. Ist eine Band, die nur aus Frauen besteht. Ist eigentlich nichts, was jetzt irgendwie erwähnenswert sein sollte, ist es aber bei diesen Genres halt irgendwie doch noch. Und ich finde, das ist ein so unglaublich spannendes und tolles Album, weil es einfach so viele verschiedene Elemente von, ich sag mal, extremeren Spielarten von Rockmusik mitnimmt. Das habe ich selten gehört in letzter Zeit. Also es geistert so ein bisschen der Begriff von Epic Doomgaze durch die einschlägigen Nerdforen. Also es ist so eine Mischung aus Shoegaze, also offensichtlich Doom Metal, aber eben auch Black Metal, ein bisschen Dream Pop, also es ist wirklich sehr dreamy, ein bisschen Stoner und ein bisschen Psychedelic Rock vielleicht auch noch und auch ein bisschen Grunge. Also irgendwie so das so zusammen, und es ist super, super neblig und super breit und ist so Musik, wo ich denke, das so nachts auf dem Highway im Auto hören, das wäre jetzt echt ein guter Fit. Das Album hat so unglaublich viele tolle Songs, die irgendwie trotzdem gar nicht so unbedingt für sich stehen, weil es so ein Gesamtding ist. Also da will auch gar kein Song, glaube ich, so richtig nach vorne krabbeln. Die wollen alle irgendwie so ein bisschen in der Gemeinschaft wahrgenommen werden. Trotzdem funktionieren die Songs für sich auch. Und das ist auch eine Band, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also die haben jetzt damit nicht ihr erstes Album rausgebracht.
Ich habe auch noch nie gehört vorher. Länger.
Nee, also ich auch gar nicht. Und ja, die gibt's aber schon, lass mich schauen, 8 Jahre. Und das ist komplett an mir vorbeigesegelt. Und das muss ich jetzt echt ein bisschen nacharbeiten, weil das ist wirklich ein so, so tolles Album. Auch so sehr melancholisch und sehr introspektiv auf eine Art und sehr mit Verlust beschäftigt. Und ja, einfach toll. Also wenn man da in der Stimmung für ist, an einem regnerischen Tag vielleicht, also unbedingt reinhören, weil das ist wirklich eine großartige Platte.
Ich würde mal den Bereich Gitarre noch mit ein paar Kleinigkeiten abschließen. Ich glaube, erwähnenswert finde ich ist die neueste Warchild Help Compilation, weil sich da wieder Leute drauf versammelt haben. Das finde ich, da sollte für jeden was dabei sein und für jede auch. Also von Black Hunt New Road über Arctic Monkeys, K-Tempest, Fontaines DC, Last Dinner Party und so weiter und so fort. Da kann man schon mal reinhören und findet von den, weiß ich nicht, 15, 20 Songs oder so, die da drauf sind, findet man was für sich. Ich bin großer Freund der Band PVA, bin echt überrascht davon, dass die von ihrem so ein bisschen bratzigen, ja fast schon New Rave Post-Punk-Gemisch jetzt zu so entschleunigter, unterkühlter, ja so Trip-Hop-mäßiger 90er-Musik gelandet sind. Ist aber ein tolles Album, hat auch ein super Cover. Nochmal was anderes ist für mich Amaro vom Bibi Club oder Bibi Club oder so. Ist jetzt nichts, was kein kleinen Club, dem man beitritt, um einer bekannten Hexe zu huldigen, sondern es ist eher eine tolle auf Englisch und Französisch musizierende Band. Ein Duo, was so, ja, so Avantgarde-Pop, wavigen, ja, so Dark Romantic Synthwave, Post-Punk, wie auch immer. Klingt ganz furchtbar, wenn man es so beschreibt, aber wenn man sich's anhört, ist es ganz toll. Amaro vom Bibi Club hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn man ein bisschen weniger Beats haben möchte, sondern eigentlich nur Stimme und Gitarre mit ein bisschen Hall und Effekt mag, dann In Filth Your Mystery is Kingdom, Far Smile, Peasant in Yellow Music, sehr langer Titel, ist, glaube ich, fast länger als das Album selber, von Dagmar Soniga, auch auf AD93 veröffentlicht. Und das ist so vielleicht wieder diese eine Folkplatte, die ich mir im Jahr anhöre. Die gab es dieses Jahr schon ein bisschen früher. Und jetzt freue ich mich, dass wir bei unserem Lieblingsgenre landen. So, ein Name, der jetzt auch schon ein paar Mal in diesem Podcast aufgetaucht ist, ist Laurel Halo. Und die hat ja wirklich, also da kann man auch ganze Bücher drüber schreiben, wie die sich musikalisch immer mal wieder neu aufgestellt hat. Hätte man 2010 sich über sie unterhalten, hätte man gedacht, das ist der neue Stern am Elektropop-Himmel. Was für tolle Melodien, was für eine tolle Stimme und was für eine wunderbare Art, Songs zu schreiben. Und wenn man sich 2026 über sie unterhält, dann spricht man über eine Musikerin, die jetzt einen Soundtrack gemacht hat für einen 16-minütigen Kurzfilm, / eine Ausstellung zum Thema Unterwasser und Licht da. Beziehungsweise heißt diese Ausstellung und der Film heißt Midnight Zone und so heißt auch das Album, was sie dazu gemacht hat. Midnight Zone, so nennt man ja diese ja komplett von Dunkelheit umhüllte und bespielte Area unter Wasser, wo dann irgendwann kein Licht mehr hinwandert. Und in dieser Ausstellung geht es ein bisschen darum, beziehungsweise in dem Film geht es darum, wie sich da Wasser bewegt, wenn es da reinkommt. Das ist dann mit so einer Linse, über die auch die auch an Leuchttürmen ist, beziehungsweise das Licht, was sich dann so dreht und wie das dann in der Tiefe sich bewegt und arbeitet. Und es ist alles sehr interessant und faszinierend. Nichtsdestotrotz arbeiten wir hier mal ohne diesen ganzen Überbau. Es gibt ein paar ganz interessante Interviews beziehungsweise Aussagen dazu, wie sie das auch gemacht hat und dass sie auch extra darauf geachtet hat, das Ganze nicht zu, wie soll ich sagen, plastisch oder lebendig werden zu lassen, also dass sie nicht wollte, dass das, was dort lebt, quasi musikalisch wiedergegeben wird, sondern in diesen Zwischenräumen ihre Ambient- und Drone-Musik spielen kann. Sie hat das Ganze aufgenommen, das fand ich aber interessant, mit einem Transakustik. Das ist so ein akustisches Klavier, mit dem man einen Synthesizer steuern kann. Und das wird dann wiederum verstärkt und am Klavier selber und kann dann gemixt werden. Und dadurch entstehen dann sehr, sehr interessante Klänge, wie eben auch hier. Und wenn man sich fragt, wie das Ganze so klingen kann oder was sich die Tiere, die in dieser Tiefe leben können, was die so hören würden vorm Einschlafen, dann dürfte das Midnight Zone von Laurel Halo sein. Bleibt eine Lieblingsmusikerin. Ich würde auch ein neues, richtiges Album von ihr nehmen. Das letzte Atlas ging ja schon in eine ähnliche Richtung, deswegen ist das jetzt kein so großer Sprung hierhin. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so ganz was für dich ist. Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren. Vielleicht hast du ja reingehört.
Ich habe reingehört, es ist nicht so ganz was für mich, ja. Aber war für mich auch schon so ein bisschen expected. Also weil ich kenne ja Laurel Halo und das war dann schon so ein bisschen klar, sage ich mal, dass das jetzt nicht mein Album des Jahres wird. Aber nichtsdestotrotz fand ich super spannend. Also auch das Cover fand ich super cool. Ich mag auch so Unterwasser-Themen generell voll gerne, weil ich auch ein bisschen Angst habe vor tiefem Wasser. Und das ist dann so eine Faszination. Und ich finde, sie packt diesen Vibe ganz gut irgendwie, ne? So dieses, so, weiß nicht, so eine Mischung aus so diesem friedlichen, aber auch diesem irgendwie auch düsteren.
Ja, was ist da los? Keiner weiß es.
Genau, ja, alles, ne? Aber irgendwie auch nichts. Also es ist ja auch ein sehr so in sich ruhendes Album irgendwie, aber ja, also trotzdem kalt, ne? Auf eine Art. Aber auch jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, es ist auch nicht, dass es mich jetzt irgendwie geängstigt hätte, als ich es gehört habe. Es gibt ja so Alben, die so bedrohlich sind, aber gar nicht so, dass man sich jetzt davon bedroht fühlt, sondern eher so, die für sich so stehen, so eine düstere Ausstrahlung haben. Also ja, von daher Respekt auf jeden Fall für das Album, auch wenn das bei mir nicht in den Top Ten am Ende sicherlich landen wird, aber ich habe es gerne gehört, nichtsdestotrotz.
Passt auf jeden Fall in die Rubrik andere Musik. Was ist denn für dich noch anders gewesen?
Ja, für mich noch anders gewesen ist zum Beispiel das Album Tragic Magic von Juliana Barwick und Mary Lattimore. Ich habe das auch in dieser Phase gehört, wo noch nicht so viel draußen war. Bin da so durch Zufall drauf gekommen. Ist was ist denn das? Ein Ambient-Album vielleicht, könnte man noch irgendwie am ehesten sagen. Aber irgendwie auch Folk. Im Prinzip sphärischer Gesang einer Frau mit sehr experimenteller Harfe dazu, würde ich sagen. Es hat so einen gewissen Mittelalter-Vibe, aber jetzt nicht auf diese schreckliche Art, sondern eher so auf die Art von einem sehr, sehr gut gemachten Score, würde ich sagen. Den ersten Song, den muss man bitte skippen. Das funktioniert noch irgendwie gar nicht. Also da einmal bitte entweder aushalten und durch oder einfach überspringen, weil das ist ein Song, das braucht man eigentlich nicht. Der heißt Perpetual Adoration und das ist halt so wirklich so dieses klassische Harfenspiel. Also jetzt nichts gegen Harfe, aber lockt jetzt irgendwie eigentlich keinen hinterm Kamin vor. Aber alles, was danach kommt, ist wirklich, wirklich toll, weil das eben nicht so irgendwie on the nose dieses Harfenzeug ist, sondern Harfen. Schon gerade an Hafen gedacht. Sorry, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. Weil ich gerade überlegt habe, ist das überhaupt das richtige Wort, wie ich dieses Instrument gerade benenne. Also nochmal kurz zurück. Also über den ersten Song bitte hinwegsehen, weil alles, was danach kommt, ist wirklich toll, weil es sich weniger mit dem beschäftigt, was man da jetzt an Melodien aus diesem Instrument rausholen kann, sondern eher, was man an Atmosphäre aus diesem Instrument rausholen kann. Also das ist wirklich ein schönes Album. Was ich auch noch dabei habe, ist das Album Yatta von der Band Yin Yin. Die kenne ich schon so ein bisschen länger, weil die ein richtig tolles Albumcover auf ihrem ersten Album hatten. Das ist mir mal bei YouTube über den Weg gelaufen. The Rabbit That Hunts Tigers hieß das Album damals. War irgendwie so ein ziemlich abgedrehtes Neo-Psychedelia-Album. Und Yatta jetzt, das geht so ein bisschen mehr Richtung Funk, Disco. Hat auf jeden Fall einige so Weltmusik-Versatzstücke. Ich weiß auch gar nicht genau, was das alles so ist. Also es ist ganz schön abgedreht, aber auf jeden Fall ziemlich cool. Muss man ein bisschen vielleicht, ja, definitiv. Also man muss da vielleicht ein bisschen in der Stimmung sein. Ich kann auch verstehen, wenn man es nicht mag, aber ich finde es richtig, richtig klasse. Was hast du denn noch so in petto? Hast du irgendwas aus dem Bereich Weltmusik-Disco zum Beispiel, was anschlussfähig wäre?
Ja, vielleicht, wie wäre es sonst mit so so einer Mischung aus Blasmusik und IDM, wenn man es irgendwie so sagen kann, auch auf 8093. Ich hätte fast gesagt, das kann man ganz gut auch direkt nach der Shackleton hören, weil das ganz merkwürdige, rhythmische, interessante Musik ist, aber eben dann teilweise auch mit Instrumenten, die man nicht vermuten würde. Ben Vince hat Street Druid veröffentlicht oder veröffentlichen lassen, wie auch immer. Und das mochte ich sehr, sehr gerne. Das ist auf jeden Fall andere Musik, genauso wie Madeleine von Diagonal de Jü oder de Jü. Ich kann das alles nicht aussprechen hier heute. Das ist so sehr so pluckernde, abseitige, naja, Popmusik, wenn man so unbedingt möchte, aus einer Ecke auf jeden Fall. Also irgendeine hinterste Ecke, aber sehr positiv gemeint. Und es wird so ein bisschen schwarz-weiß, doomy, gloomy. bei der Italienerin Julinko, die hat Nebula veröffentlicht und das ist so ein bisschen theatralisch, farblos, folky, merkwürdig. Finde ich auch ganz, ganz toll. Und ja, es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Die Liste ist lang. Delphine Dora hat ein Album gemacht, das ist so experimentelle Klaviermusik. Die würde ich auch hier verorten. Aber ja, weiß ich nicht. Du hast auf jeden Fall noch ein Highlight rausgepickt, oder?
Einen habe ich noch, genau. Und zwar Renato Olivares mit dem Album Aguas Raras. Also wenn man irgendwie was mit der ganzen Windmill-Scene, wie sie sich schimpft, anfangen kann, dann gerne mal da reinhören. Der ist aus Chile, also wird sich jetzt nicht konkret in der Windmill-Scene rumtreiben, hört da aber offensichtlich sehr konkret rein. Um es runterzubrechen, ich würde mal sagen Black Midi auf Spanisch. Lustigerweise ist Black Midi auch eine Band, mit der ich mich stellenweise schwer tue, aber das Album jetzt von Renato Olivares, das ging mir ganz gut von der Hand, weil es schon auch so dieser abgespacede Rock-Jazz-Moloch ist mit Sprechanteilen und Speed und dann wieder recht langsam, also einfach sehr chaotisch und verrückt. Aber es war so sehr, sehr zugänglich irgendwie auf eine Art. Auch sehr unperfekt. Also ich glaube, dass da, obwohl es mir schon sehr gut gefallen hat, sicherlich auch noch Alben kommen werden in Zukunft, die, glaube ich, die ja, wo er noch besser sein wird, also wo es noch mehr vielleicht on point ist. Also das hat mich wirklich sehr abgeholt, das Album.
Ja, da bin ich noch nicht fertig mit der Meinungsbildung, weil mich das so ein bisschen überfordert hat. Ich finde Überforderung eigentlich immer ganz gut. Musste dann manchmal so ein bisschen hinterfragen, wie ich das jetzt so stimmlich dann auch finde, was so den Vortrag angeht. Das ist dann schwierig, wenn ich nicht weiß, wovon gesungen wird, weil ich das nicht verstehe. Und ja, da muss ich noch so ein bisschen rein. Ich mag aber das Chaos auf jeden Fall, was da drin ist. Ich finde die Flöten ganz bezaubernd, die da zu hören sind. Und es hat definitiv einen gewissen Sog, den kann ich dem nicht absprechen. Also es ist auf jeden Fall... Das gehört auf jeden Fall hier rein, in andere Musik und nicht in Gitarre. Also ich finde, hier ist es ganz gut aufgehoben, alleine durch die Attitüde, durch die vielen Fragezeichen, die das aufwirft, und einen hier vor den Latz knallt. Also das ist da schon ganz gut aufgehoben, ja.
Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Der ist ja auch Mitglied von Hess Kassel, die auch letztes Jahr ja auch ein Album rausgebracht haben. La Brea hieß das, was auch schon ganz gut und warm, würde ich mal sagen, aufgenommen wurde. Das war dann eher so Richtung Post-Rock. Aber ja, er scheint sehr umtriebig zu sein. Also ich bin wirklich gespannt und ich habe auch das Gefühl, dass aus Südamerika wirklich viel momentan kommt. Also nicht Südamerika, ich würde sagen Lateinamerika, weil wir auch viel aus Mexiko letztes Jahr dabei hatten. Und ich finde das unglaublich aufregend, was da gerade alles so passiert und bin froh um jedes Album, was da irgendwie zu uns über den Ozean schwappt, was man dann irgendwie mitbekommen darf.
Ich mach's mal kurz jetzt in der nächsten Runde. Also ich habe es jetzt mal zusammengefasst, Hip-Hop, Rap, R&B, die große weite Welt. Das ist ja auch eher so ein Sammelbegriff als wirklich dann Genre in dem Sinne. Ich mag ja so diesen R&B, der so ein bisschen verknarzt ist, der so in 90ern und Nullern so hängen bleibt, aber trotzdem mit so einer 2.0-Mentalität eingespielt wird und wo man immer so ein bisschen das Internet mitgedacht hat. Und ich finde, das gibt's auf jeden Fall bei Miss Ray auf der EP, aber ganz besonders bei Psy, geschrieben SY3, die auf Music for Memory jetzt veröffentlicht haben. Das ist ja so dieses Tastemaker-Label für so Abseitiges, was eben diese ganz feine Linie zwischen gestern und heute ganz, ganz wunderbar bespielt. Und da eignet sich dieses Genre auch ganz für. Und das ist eine EP, die ich auch, glaube ich, auch schon wirklich schon mal 3 oder 4 Mal am Stück gehört habe, weil ich da nicht genug von bekommen habe. Da würde mich auch interessieren, was du davon hältst. Die ist jetzt in den letzten 2, 3 Tagen nochmal richtig gewachsen bei mir. Und ja, die tänzelt oder schlurft da ganz gut rum und ist für mich so eine Form von R&B, die es häufiger geben dürfte. Das ist für mich auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung und hätte auch unter andere Musik gepasst, aber das neue Sassy 009 Album Dreamer Plus, das finde ich, ist hier doch vielleicht ganz gut aufgehoben, weil es im Herzen dann doch noch R&B Musik ist, aber vielleicht schon fast auch ein Fall für andere Musik. Du hast dich dann ein bisschen mehr um den Part Rap gekümmert hier in dem Genre, ne?
Ja, aber auch ein bisschen stiefmütterlich, ne? Eigentlich ist das ja so ein bisschen Home-Turf, aber da muss ich sagen, kam jetzt echt noch nicht so viel, wo ich irgendwie hyped gewesen wäre. Also ich habe A$AP Rocky dabei mit Don't Be Dumb. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das Album ist ein Trap-Album, und hatte dementsprechend aber auch, muss ich sagen, auch seine Tiefpunkte. Also das war irgendwie so ein Album, da sind Songs drauf. Wenn die gut sind, sind die richtig gut. Und wenn die schlecht sind, sind die aber auch richtig schlecht. Also da muss man vielleicht mal durchhören und gucken, was man dann jeweils in sein kleines Obstkörbchen legt für die Heavy Rotation. Ansonsten sind mir auch echt ein paar Rap-Alben schon über den Weg gelaufen, aber irgendwie eher enttäuschend. Also zum Beispiel hatte ich echt große Hoffnung in dieses The Scythe-Projekt, wo Denzel Curry mit drin ist. Das hat, da gab es jetzt ein Mixtape, Strictly for the Scythe heißt das. Das war aber dann irgendwie auch so ein bisschen, naja, also da waren so ein paar Songs auch richtig gut, aber insgesamt, ja, weiß ich nicht, war jetzt noch nichts, wo ich das Gefühl hatte, da muss ich jetzt irgendwie noch mal fünfmal irgendwie durch. The God Fahim hat mal wieder ein Album rausgebracht. Das ist jetzt wahrscheinlich das erste von fünf, wie jedes Jahr. The Dark Shogun Saga Volume 3. Sagt auch schon alles, wenn du dann irgendwie von einzelnen Alben dann auch schon Volume 3 erreichst. Ja, also A$AP Rocky, da kann man sicherlich mal reinhören, weil da, wie gesagt, schon ein paar Perlen dabei sind. Aber ja, sonst bin ich dann auch am Sammeln. Also wenn da schon andere Leute mehr gefunden haben in dem Bereich Rap, R&B, dann lasst es uns gerne wissen, weil ich bin dafür Hinweise sehr dankbar.
So, das war jetzt ein erster kleiner Überblick über das Jahr 2026. Fast alles, was wir hier angesprochen und besprochen haben, könnt ihr auf unserer Playlist hören. Das habe ich heute noch gar nicht anmoderiert. Track 17 Playlist zum Podcast, die gibt es auf Spotify. 17 Songs zur Folge und die Folge selber findet ihr dort, ist auch in den Shownotes verlinkt. Das Jahr hat ja noch ein paar Monate, also wir sind ja jetzt noch nicht ganz kurz vor der Jahresendfolge. Hast du denn noch so ein bisschen was auf der Liste, was jetzt so bald kommt, worauf du dich freust?
Ja, so in den nächsten paar Wochen ein bisschen was, also auch ein paar übliche Verdächtige, zum Beispiel Index for Working Music bringen eine neue Platte raus. Die hatte ich letztes Jahr mal mit im Podcast. Fireground kommt eine neue EP, den hatte ich letztes Jahr auch dabei. So ein Techno-Produzent ist das, Luigi Tozzi, also auch aus der Ecke Techno. Und jetzt ganz bald Sweatshirt zusammen mit Mike und Surfgang. Also vielleicht beendet das meine Rap-Durststrecke. Mal gucken.
Ja,
Hast du noch was auf
wenn es
dem
einer kann, dann
Herzen?
Earl Sweatshirt, auch wenn seine Alben gefühlt immer kürzer werden oder sowas. Also vielleicht gibt
Ja,
es bald
drei
das drei
Minuten.
Minuten Album, genau, ja.
Ja.
Ja, einiges auf jeden Fall. Also in sehr naher Zukunft gibt es ein gemeinsames Album von Valentina Margaletti und UPSAMI. Da freue ich mich sehr drauf. Da sind die ersten Vorab-Tracks richtig gut. Und es kommt Ende April ein neues Album von Carla Dal Forno raus. Und ich glaube, auf nichts freue ich mich gerade so sehr. Und dann gibt es noch Lorraine James bringt ein neues Album raus. Und Lone, den ich vorhin einmal erwähnt habe, der auf seinem Label dann Placid Angels nochmal rausgebracht hat, der kommt mit einem ziemlich bollerigen, ravigen Album raus. Die Vorab-Tracks machen mir ein bisschen Angst, aber es ist immer noch ein bisschen Vorfreude da. Mal gucken, ob das was dann für die Sendung ist. Und das Schönste ist, dass ich freue mich auf die Platten, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass sie kommen und sehr gut sein werden, weil die von Leuten gemacht wurden oder gemacht werden, die wir noch gar nicht kennen. Da freue ich mich immer am meisten drauf, weil da hatten wir auch heute wieder einiges von.
Stimmt, das ist auch mal sehr romantisch.
Das ist auch auf jeden Fall sehr romantisch. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Track 17 ist jetzt wieder da im Jahr 2026 und wir werden dann die nächste Ausgabe dann wieder ganz regulär machen, mit 5 neuen Platten etwas ausführlicher vorgestellt und dann 12 etwas kompakter. Vielen, vielen Dank, Melanie. Schön, dass wir ins neue Jahr gestartet sind.
Finde ich auch. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.